in der heutigen Episode des Pushing Limits Podcast.
Das ISCO wurde von Hebio Meist ins Leben gerufen. Das erste gab es 2013. Auf der Bahn sind dann Empfänger und Sender verteilt, die dann eben die ganzen Werte live von dem Rad abgreifen. Wie beweglich, flexibel ist der Athlet, wie gut kann er seine Muskulatur ansteuern. Auch wenn ich mich auf das Bikefitting fokussiere, ist es ja total wichtig, über den Tellerrand hinauszuschauen.
Ja, der Podcast, der ist endlich mal wieder da. Wie auch immer man das sehen will, haben uns so ein bisschen eine Podcast-Auszeit genommen. Nicht ganz freiwillig, sondern weil einfach die ganze Kona-Show-Produktion und das Reisen und das Vorortsein ziemlich viel Zeit und auch Kraft in Anspruch genommen haben. Deswegen ist der Podcast etwas kurz gekommen, aber das soll jetzt auch keine Ausrede sein, denn jetzt sind wir hier zurück und haben direkt was Feines für euch. In diesem Fall war es nicht ich, der ein nettes, cooles, unterhaltsames Gespräch hatte, sondern Niklas. Und der war an seinem neuen Wohnort Nürnberg bei Lasse Ibert. Lasse Ibert kennt man vielleicht auch unter dem Pseudonym, ist ja nicht ganz richtig, unter der Firmierung Radsport Ibert. Und Lasse haben wir unter anderem auch auf Hawaii getroffen. Er ist, wie sagt man, ein absolutes Radmonster, kann da richtig abliefern und hat richtig Ahnung und betreibt eben in Nürnberg seinen Laden, macht dort Bikefitting auf dem allerneuesten Stand der Technik, ist ein richtig guter Typ, kann richtig gut erklären. Und der Lasse war auf dem ISCO. Das ISCO ist ein Symposium für Entwicklung im Radsport, Radleistungsfähigkeit, Leistungsdiagnostik, Aerodynamik, der ganze Scheiß. Und Scheiß nicht in dem Sinne, dass es Scheiße ist, sondern Scheiß, dass es cooler Scheiß ist. Und Niklas hat mit ihm gesprochen und Lasse hat uns einfach mal mitgenommen in diese Welt und darüber aufgeklärt, was denn gerade so Stand der Dinge ist, sowohl was Bikefitting angeht, als auch die Leistungsdiagnostik, wie sich da Daten verändern, wie Radhändler da so aufgestellt sind, warum Bikefitting da eine große Rolle spielen kann und. Ich höre jetzt auf zu labern und wünsche euch viel Spaß.
Ja, ich sitze bei Lasse Ibert im Gebiomeist Concept Lab in Nürnberg. Lasse ist nicht nur jetzt neuer Trainingspartner von mir, seitdem ich in Nürnberg wohne, sondern auch der Mann, der immer die ganz heißen Infos über Bikefitting, Aerodynamik und alles, was es so neu ums Thema Radfahren und Bikefitting gibt. Und jetzt gerade war Lasse beim ISCO, das ist das International Symposium of Cycling Optimization. Und die Themen, die da so auf der Tagesordnung standen, waren Bikefitting, Aerodynamik, Bewegungsanalyse, Biomechanik, Pre-Fit-Screenings, Ergonomie, Technikoptimierung, Leistungsdiagnostik, Athletiktraining. Das ist das, was ich im Internet an Informationen gefunden habe. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, ob du einfach nochmal mir als Laie erklären kannst, was ist am Wochenende passiert, was hast du so gemacht und erklär einfach nochmal irgendwie, was ist das ISCO?
Ja, das hast du schon ganz gut zusammengefasst, also einfach ein Schwall an Informationen, genau so war es eigentlich auch. Das ISCO wurde von Gebio Meist ins Leben gerufen, das erste gab es 2013. Und in der Größe und als reine spezielle Bikefitting- oder Radoptimierungskonferenz eigentlich einmalig auf der Welt. Und das gab es dann das erste Mal 2013, dann 2015 und jetzt im Dreijahresrhythmus dann jetzt 2018 und es wächst und wächst. 2015 war ich schon dabei gewesen, also noch bevor ich mich hauptberuflich selbstständig gemacht habe mit Bikefitting. Und bin halt dadurch auch mit reingewachsen, ja. Also da kommen, ich glaube, dieses Jahr waren jetzt 150 Experten aus der ganzen Welt. Also die weiteste Anreise hatte einer aus Neuseeland. Mhm. Ja, es sind viele Amerikaner da, Engländer da, Südafrika, Asiaten. Also wirklich die gesamte Welt des Fittings und der Radoptimierung trifft sich dann da und das ist halt echt genial, so Koryphäen auf ihrem Gebiet da hautnah zu erleben, Vorträge zu erleben, Workshops mit denen zu machen und auch in entspannter Atmosphäre dann da Fragen stellen zu können und da Diskussionen loszutreten. Also es ist ganz toll, danach brummt einem wirklich der Schädel schon nach dem ersten Tag, dann macht man noch einen zweiten und dann ging es Sonntag noch auf die Bahn nach Apeldoorn für eine Aero-Demonstration. Und das war in Summe einfach ja eine Riesenerlebnis, total inspirierend. Und das ist eben das, worum es geht, sich mit Kollegen, mit Koryphäen auszutauschen und da so viel für sich als Inspiration und Wissen rauszuziehen, um seine eigene Arbeit dann eben wieder einen Schritt voranzutreiben. Ja, weil klingt abgedroschen, aber Stillstand ist Rückschritt und die ganze Radwelt dreht sich enorm schnell vorwärts und es gibt so viele neue, tolle Entwicklungen und Erkenntnisse, die man dann eben mit Kollegen teilen kann.
Ja. Was war jetzt deine Rolle da? Also du saßt sozusagen im Publikum, hast zugehört und auch Fragen gestellt oder hast du auch irgendwie eine aktive Rolle noch gehabt?
Sowohl als auch. Ich war Freitag und Samstag als Bikefitter, wie alle anderen auch, an dem Symposium beteiligt und saß dann da ja im Auditorium oder habe bei den Workshops mitgemacht. Und Sonntag war ich dann noch Proband auf der Radrennbahn, also zur Demonstration von diesem Aero-System von Steps, Gebiomeist und Alphamantis und mittlerweile Garmin. Also das Alphamantis-System wurde von Garmin übernommen und ja, das ist das System eigentlich, was weltweit führend ist für Live-Aero-Messungen auf Radrennbahnen. Genau. Und da habe ich den Luxus, dass ich nicht nur Bikefitter bin, sondern auch Athlet und deswegen konnte ich da beide Seiten erleben. Das ist für mich halt eine tolle Situation.
Und Athlet, du hast es mir gerade, bevor wir angefangen haben, schon relativ stolz verkündet. Für die Experten, die da waren, also korrigiere mich, wenn es jetzt falsch ist, aber die Experten haben gesagt, du bist einer der wenigen Triathleten, den sie kennen, oder du bist der Triathlet mit dem besten CDA-Wert, den sie kennen. Ist das richtig?
Ja, so in der Art. Also da war ich natürlich schon stolz. mein CDA ist im Verhältnis zu anderen Triathleten relativ gut. Also viele haben da bei dem Triathleten noch nie so einen geringen CDA-Wert gesehen live. Und das macht mir natürlich auch stolz, dass die Position, die ich da fahre und die Arbeit und das Wissen, was ich da reinstecke, dann auch funktioniert. Ne?
Ja.
Wir haben noch ein paar Sachen getestet, ein bisschen Anzüge, ein bisschen Helm. Aber es war dann im Endeffekt auch nichts schneller, als das, mit dem ich schon rumfahre, was auch eine spannende Erkenntnis ist.
Ja, ist immer gut zu wissen auf jeden Fall. Erklär noch mal ganz kurz für die Leute, die das vielleicht noch nicht wissen, der CDA-Wert, was dahinter steckt.
CDA ist eigentlich Form mal Fläche, also Strömungsgünstigkeit eines Körpers mal die Stehenfläche des Körpers. Das heißt, je kleiner die Fläche und je strömungsgünstiger der Körper, desto besser der CDA. Das heißt nicht zwangsläufig, dass eine kleinere Stirnfläche einen besseren CDA bringt, weil wenn man den Kopf oder die Arme irgendwie hinzieht, dass die Stirnfläche kleiner wird, dadurch aber irgendwo die Strömung abreißt, dann ist der Körper, also der Athlet, wieder strömungsungünstiger, was dann einen schlechteren CDA mit sich bringt. Mhm. Das ist ja das Spannende auch in dieser Aero-Optimierung. Man kann nicht sagen, einfach verringert die Stirnfläche und du wirst schneller, sondern man muss die gesamte Einheit betrachten.
Okay, und dieses neue Garmin Aero Live-Messsystem, ist das quasi, muss man sich das vorstellen, dass du dann auf deinem Powermeter einen Live-CDA-Wert angezeigt bekommst, dass du den auch selber kontrollieren kannst, oder ist ja eigentlich nur oder dieses Messsystem nur dafür da, dass der Bikefitter oder der dich optimiert, das nachher besser auswerten kann?
Ja, also das mit der Live-Ansicht auf dem Garmin, das gibt es noch nicht bei Garmin Alphamantis. Also das ist aktuell ein reines System für Indoor auf der Bahn. Also wird die Bahngeometrie vermessen, da wird Luftdruck, Temperatur und was man alles braucht, alles vermessen, Reifen, Umfang und dann fährt man eben auf der Bahn mit einer gewissen Geschwindigkeit, definiert, dass man möglichst bei jedem Lauf die gleiche Geschwindigkeit fährt, damit die Messabweichungen möglichst gering sind. Und dann wird dem Bikefitter oder Aero-Optimierer, der am Laptop an der Seite sitzt, der sieht dann live, wie viel Watt du trittst und daraus wird dann an der Geschwindigkeit und der anderen Parameter dann der CDA errechnet. Mhm. Das heißt Geschwindigkeit und Watt, also wie viel Arbeit du leisten musst, um da eine gewisse Geschwindigkeit zu erreichen. Daraus kannst du den CDA dann errechnen mit entsprechend komplizierten Formeln, die sich da Leute bei Alphamantis mal ausgedacht haben. Und dadurch kannst du eben live die Werte messen. Also da ist dann auf der Bahn sind dann Empfänger und Sender verteilt, die dann eben die ganzen Werte live von dem Rad abgreifen und dann an den Laptop schicken. Nicht nur die Aero-Sachen, sondern auch Stabilität. Das heißt, Gebiomeist Satteldruckfolie ist auf dem Sattel. Das heißt, du siehst auch live die Stabilität auf dem Rad Und das ist eben spannend, weil Aero ist ja schön und gut. Wenn du dann die Position mit einem super CDA zwei Runden halten kannst, kannst du dich als Bahnsprinter bewerben, ja, aber das reicht halt für Langdistanz nicht. Ja. Ja. Und das ist eben genau der Punkt, weswegen das alles so komplex ist, ja? Ja. Weil Aerodynamik und Stabilität auf dem Rad und Biomechanik eben muss alles zusammenpassen und dadurch ist es eben ein komplexes Thema.
Ja, man merkt schon, wenn du das allein von deinem Sonntag erzählst und vom CDA-Wert, was dahinter steckt, dass dieses ganze Wochenende halt irgendwie krass gewesen sein muss. Aber wenn du jetzt sagen müsstest, das sind die heißen Neuigkeiten oder das ist das, was ich mitnehme, was ich gelernt habe, ist da irgendwie sowas, gab es irgendwas am Wochenende, wo du sagst, voll neu und das ist auf jeden Fall was, was ich da gelernt habe, was ich vorher nicht wusste?
Ja, viel. Viele Kleinigkeiten. Also trainingswissenschaftlich kam da auch relativ viel. Der Dan Lorang, der hat auch einen Vortrag gehalten. Das war auch echt spannend, was er da halt aktuell macht und wo sie halt immer wieder Stellschrauben finden.
Was macht er aktuell?
Was das Witzigste war, ist, dass sie jetzt probieren, mit Ketonen sich zu ernähren. Also irgendwelche Alkohole, Molekülgruppen zu sich zu nehmen, um da halt eben daraus noch Leistung zu ziehen, weil es auch ein Energieträger ist. Ja? Relativ abstrakt, aber auch irgendwie witzig, dass sie halt dann wirklich in alle Richtungen mal versuchen, da Energie bereitzustellen. Ja? Also das war irgendwie für mich neu, weil ich jetzt ja kein Leistungsdiagnostik- und Trainingswissenschaftler bin. Deswegen waren diese Trainingswissenschaftsvorträge für mich nochmal noch abstrakter. Mhm. Bei den Bikefitting-Sachen bin ich natürlich dann noch mehr drin. Da gab es nochmal wieder eine neue Studie bezüglich Kurbellängen, weil kürzer biomechanisch besser sein kann, weil du die Menschen mit einer kürzeren Kurbel besser aufs Rad setzen kannst, die aber leistungstechnisch keine Nachteile bringen sollen. Also das ist eben der große Punkt. Normalerweise denkt man ja, längerer Hebel, gleiche Kraft, mehr Watt, ja, ja. Mehr Moment. Ist ja theoretisch auch so, aber die Pedalgeschwindigkeit ändert sich halt auch. Ja? Und das ist der wichtige Punkt. Bei einer längeren Kurbel ist die Pedalgeschwindigkeit größer, die Muskeln kontrahieren anders und deswegen scheint sich das wieder auszugleichen bei einer kürzeren Kurbel. Also die haben Studien gemacht, dass Fahrer mit kürzeren Kurbeln auch bei Ausdauerleistungen die gleiche Leistungsfähigkeit bringen nach einem gewissen Anpassungsprozess mit einer längeren Kurbel. Also sie sind da runtergegangen bis 155, 145 Millimeter Kurbeln, okay. Also 3 Zentimeter kürzer als jetzt 175, ja, wie noch manche rumfahren.
Ja.
Und das ist echt krass, ja.
Aber das ist doch dann herz-kreislauf-mäßig, stelle ich mir das einfach so krass vor, weil ich fahre 172,5 und wenn ich mit der Kurbellänge, ich habe es mal probiert, runterzugehen, ich bin mal eine 165er Kurbel gefahren.
Ja.
Das war einfach herz-kreislauf-mäßig krass. Also ich musste dann quasi für die gleiche Geschwindigkeit gefühlt mehr ackern. So, also ich musste mehr dafür tun und das war halt einfach Atmung und Puls. So, das war einfach viel anstrengender für mich, das zu fahren. Kommt das aufgrund der Kurbellänge?
Oder wenn das Einzige ist, was du geändert hast, wahrscheinlich schon. Aber
ja, also ich kann ruhiger fahren und gleichmäßiger gefühlt, wenn ich einen tendenziell Standardlänge habe oder etwas längere Kurbellänge habe.
Ja. Klar, das kann ein subjektives Gefühl sein. Und ist natürlich auch immer individuell. Also nicht jeder Athlet fühlt sich dann mit einer 145, 155er Kurbel irgendwie auch immer wohl. Mhm. Natürlich fühlt sich erstmal total komisch an, aber es ist natürlich ein Anpassungsthema auch. Also man kann natürlich die Frequenz nicht jetzt maximal ins Unendliche schrauben, was dann herz-kreislauf-mäßig natürlich auch wieder ein Problem ist. Aber bei gleicher Frequenz und nur kürzerer Kurbel gibt es eben Studien, die besagen, dass es keinen negativen Einfluss auf die Leistung hat. Und deswegen muss man es individuell ausprobieren. Also wenn es biomechanisch auch keinen Vorteil mehr hat, kann man auch bei seiner Länge bleiben, die man hat.
Mhm.
Man kann den Hüftwinkel reduzieren, weil man im oberen und unteren Totpunkt eben eine andere Beinstreckung hat. Das heißt, am unteren Totpunkt eine ideale Beinstreckung und im oberen Totpunkt einen größeren Hüftwinkel, eine offenere Hüfte, die halt dann eine ganz andere Sitzposition wieder ermöglicht. Das ist eigentlich der größte Benefit.
Ja.
Also das muss man individuell betrachten. Deswegen tun sich da die Experten seit Jahren auch schwer, da einen gemeinsamen Konsens zu finden. Aber
woran liegt das, dass es diesen gemeinsamen Konsens vielleicht noch nicht gibt? Ist das Thema noch so jung? Weil gefühlt, ich sag mal, in einem relativ überschaubaren Zeitraum gibt es immer mal wieder neue Trends. Kurze Kurbellänge, ja. Lange Kurbellänge, dann Thema Sattel, Sitzposition. Das sind immer so kurze Amplituden, wo was Neues kommt.
Ja.
liegt das einfach daran, dass dieses ganze Thema Bikefitting, Aerodynamik noch so jung ist, dass da immer noch so viel passiert und neue Erkenntnisse getroffen werden? Oder
würde ich sagen, auch, ja. Das ist mitten in Punkt. Also mehr offen für diese Veränderungen ist schon die Triathlon-Gemeinschaft, weil es da halt noch krasser um die ganzen Hüftwinkel-Themen geht, dass du eben mehr Aero auf dem Rad sitzen kannst und da die kurze Kurbel halt begünstigt. Die Radsportler an sich haben da eher weniger die Nachteile mit der längeren Kurbel, wobei die auch von einer kürzeren Kurbel profitieren könnten. Ja. Die Radsportler an sich sperren sich dann oft auch gegen so Veränderungen. Ja. Aber die ersten Studien mit Kurbellängenänderungen gab es ja schon in Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre auf jeden Fall. Das Problem ist nur, dass man das alles messtechnisch und wissenschaftlich nicht so erfassen konnte damals. Mhm. Und die Messtechnik und Wissenschaft eben deutlich weitergeht. Jetzt auch mit so Sensoren am Körper, die du während der Fahrt tragen kannst. Jetzt als Beispiel diese LIOMO-Sensoren genannt, wo du Hüftwinkel und alles live während der Fahrt und auch die Ermüdung während der Fahrt über längere Dauer aufzeichnen und messen kannst. Und da kannst du wirklich hinterher sagen, okay, mit der kürzeren Kurbel gibt es eben den positiven Effekt, dass die Ermüdung nicht so stark ist, dass der Hüftwinkel stabiler bleibt und so weiter. Das ging früher nicht, weil es diese Messtechnik noch nicht so gab.
Ja.
Und deswegen ja, gibt's halt Experten, die sagen, weiß ich nicht, ob das alles so richtig ist mit Kurbellänge, ob kürzer dann wirklich besser ist. Aber der Trend geht auf jeden Fall dahin und es gibt wenig Beispiele, oder ich weiß nicht, ob überhaupt Beispiele bekannt sind von Menschen, die auf kürzere Kurbeln gegangen sind, die danach mit einer angepassten Sitzposition weniger leistungsfähig waren.
Ja.
Also das ist genau der Punkt. Also es gibt immer mehr und viele Beispiele von Leuten, die eben die Sitzposition angepasst haben mit kürzerer Kurbel, die danach leistungsfähiger waren, besseren Hüftwinkel fahren konnten, besser laufen konnten. Also
ja.
Deswegen ist der Trend schon da und schon richtig, weil die Resultate sprechen halt für sich.
Aha.
Deswegen ist es für mich auch ein spannendes Thema. Also kann ich jetzt von mir sprechen, ich fahre immer noch mit 175er Kurbel durch die Gegend. Ja. Bin damit für mich auch relativ erfolgreich, aber ich werde auf jeden Fall das Thema jetzt für mich auch mal aufreißen. Also ich wollte es schon ja seit längerem mal probieren, habe mich jetzt dieses Jahr aber noch dagegen gesträubt, weil mitten in der Saison so Änderungen durchzuführen, ist ja schon Harakiri, weil man, genau wie du sagst, man braucht eben eine Anpassung, es fühlt sich erstmal komisch an und das Fass wollte ich jetzt vielleicht im Winter mal aufmachen, um da halt selber an mir selbst noch rum zu optimieren. Ja?
Mal so als Tipp oder Ratschlag oder deine Vermutung, du stellst die Kurbellänge um. Wie lange dauert so ein Anpassungsprozess dann? Ist es so, dass du das erste Gefühl ist vielleicht erstmal eher komisch oder ist es direkt positiv, aber dass man halt irgendwie einen tatsächlich spürbaren Fortschritt dadurch erzielt? Kann man das über den Daumen sagen? 2 Wochen, vier Wochen oder 3 Monate? Wie kann man es nicht sagen?
Ist so, genau wie du sagst, klingt blöd, ja, aber kommt drauf an.
Ja.
Ist natürlich immer individuell. Also ich habe ja selber schon Fitting-Kunden gehabt, die als ein Beispiel kam ein Mädel mit ja, knapp 1,60 Meter und da hat der Radhändler gesagt, du brauchst gescheiten Druck und gescheiten Hebel, deswegen hat er ihr eine 172,5er Kurbel draufgebaut und die kam mit dem Fuß und dem Knie kaum über den oberen Totpunkt und das Trittmuster sah so katastrophal aus und dann haben wir ihr eine 165er hingeschraubt und danach war die Welt wieder in Ordnung. Ja?
Mhm.
Vielleicht könnte sie sogar eine 160er fahren, aber das war für mich also ein Beispiel jetzt, wo man sagen kann, da hat es sofort von jetzt auf gleich einen positiven Effekt gehabt.
Mhm.
Nicht aber, weil die Kurbel vorher gut war und die danach noch besser. Das ist halt eher bei den Männern wahrscheinlich der Fall, weil die jetzt rein biomechanisch auch lange Kurbeln fahren können aktuell.
Mhm.
Aber da die kurzen noch einen größeren Effekt haben. Also da ist dann, glaube ich, die Umstellung eher größer und ungewohnter als bei Leuten, die schon mit einer viel zu langen unterwegs sind.
Mhm. Okay. Und jetzt machen wir mal einen Haken ans Thema Kurbellänge, weil das ja so der aktuelle Trend ist und du hast gesagt, das war so das bisschen heiße Thema.
Ja.
Ist schon absehbar, was der nächste letzte Schrei ist? Also so was als nächstes kommt? Gab es da auch schon Themen jetzt am Wochenende?
Das Material und änderungstechnisch.
Ja, genau.
War jetzt so nicht erkennbar. Kurbellänge ist halt gerade ganz super, super hip, ja.
Aha.
Ich meine, die Sattelentwicklung geht ja auch immer weiter. Also Split Nose setzt sich ja auch mittlerweile durch.
Split Nose heißt, dass die Sattelspitze vorne geteilt ist.
Richtig, quasi ein vorne abgeschnittener und dann geteilter Sattel, dass man eben weiter vorne sitzen kann. Also weiter vorne im Bezug auf eine normale Sattelform. Bei einem Split Nose hat man dann eben mehr Fläche, in der Mitte keinen Druck mehr und man kann mit der Hüfte deutlich weiter vorrotieren. Das ist eigentlich so der Hauptgrund.
Ja.
Und das setzt sich halt immer mehr durch. Also dass es fast kaum noch Athleten gibt, die mit einem nicht geteilten Sattel unterwegs sind. Aber das ist jetzt auch kein neuer Trend.
Also ja.
Fällt mir schwer, da jetzt was auszumachen.
Dann frage ich nochmal nach, oder anders nach. Vielleicht kommen wir dann gemeinsam drauf. Du hast gesagt, es gab halt Vorträge, wo es ein Auditorium gab, in dem du saßt.
Ja.
Und es gab Workshops. Was waren die Workshops oder welche Workshops hast du gemacht? Und wie sah der dann aus? Also muss man sich vorstellen, ihr standet dann zusammen an der Werkbank und habt irgendwie an irgendwas gebastelt, ja, sozusagen?
Quasi oder? Nicht an der Werkbank, sondern zum Beispiel auch an der Physiobank. Ja,
ja, okay.
Weil ein Workshop war Pre-Fit-Tests, also was für Tests man mit dem Athleten vor einem Bike-Fitting durchführen kann und sollte, um daraus Erkenntnisse zu ziehen, was man mit dem Athleten am Rad anstellen kann. Also Beweglichkeit. Mhm. Ja. Wie beweglich, flexibel ist der Athlet, wie gut kann er seine Muskulatur ansteuern und so weiter. Und das ist ein Riesenthema. Da gibt es eine Unzahl an Tests, die man durchführen kann.
Mhm.
Das Schwierige ist nur, da die Tests auszuwählen, die einem wirklich eine Erkenntnis dann fürs Fitting bringen und auch eine Erkenntnis für diesen Athleten, für seine Disziplin und für seine Position zu finden. Weil man kann natürlich 5 Stunden irgendwelche Beweglichkeitstests durchführen, aber was man da für Erkenntnisse rauszieht, steht wieder auf einem anderen Blatt und das muss halt in Relation stehen. Ja?
Mhm.
Also die Erkenntnisse, die man braucht zu der Zeit, die man diese Pre-Fit-Assessments da bringt.
Mhm.
Genau, das war spannend. Da nochmal ein paar neue Tests gesehen, neue Erkenntnisse. Das war jetzt zum Beispiel ein Workshop. Andere Sachen waren mit diesem LEOMO-System zum Beispiel. Was man da mit Bewegungssensoren in der freien Wildbahn messen kann.
Mhm.
Dann ein Pedalkraftsensor, der über 6 Achsen die Pedalkraft messen kann.
Das war also auch ein wohin Energie Thema. Sozusagen in Vortrieb umgesetzt wird und wohin sie verschwindet.
Richtig,
sozusagen.
Und wo man Ausgleichsbewegungen macht mit der Ferse, mit dem Knie, mit dem ganzen Fuß.
Okay, krass.
Das ist auch spannend, das gibt's, ist aber eher, also jetzt nicht für Outdoor, sondern eher für Laborbedingungen.
Ja.
Ist aber auch spannend. Die Frage ist, wie man sowas in einem Bikefitting einsetzen kann, weil das schon ein Riesentrum ist.
Ja.
Also ein Riesenfass, was man da auch mal aufmacht, ist eher eine wissenschaftliche, spannende Sache.
Ja. Ja, man kann sich ja dann wahrscheinlich auch, wenn man überlegt, was es alles gibt, keine Ahnung, Bewegungstest ohne Ende, dann hast du noch immer mehr Parameter, die in so eine Optimierung mit einfließen können, in so ein Bikefitting. Kann man sich auch zu Tode optimieren?
Ja, das geht. Das war auch eine wichtige Erkenntnis, dass man für sich selbst als Bikefitter mit dem Athleten eben auch rausfindet, wann ist jetzt Schluss und wann muss der Athlet auch einfach mal wieder raus auf die Straße, weil wenn man eine gewisse Zeit zur Verfügung hat oder ich sag mal zwischen 2 und 4 Stunden, was so ein Bikefitting dauern kann, je nach Umfang, da muss man eben die Zeit am sinnvollsten nutzen. Und wenn man jetzt Sitzhöhe, Cockpit, Kurbellänge und was auch immer für Parameter innerhalb eines Fittings geändert hat, dann muss der Athlet doch einfach seine Hausaufgaben erstmal machen und dann rausgehen, fahren, sich dran gewöhnen, bevor er wieder bereit ist, neue Änderungen vorzunehmen, weil man kann jemand, der seit, weiß ich nicht, 5 Jahren dieselbe Position fährt, nicht mit Parametern und Technik zuschmeißen und dann das ganze Rad quasi neu erfinden und dann verliert der Athlet dann auch irgendwo sein Körpergefühl. Das heißt, man muss da auch behutsam mit dem Athleten umgehen.
Ja.
Ja. Das ist genau die Erkenntnis. Also wirklich dann auch zu sagen, hier ist jetzt Schluss.
Ja. Gehört zum Thema, der Athlet muss erstmal seine Hausaufgaben machen, nur das Fahren dazu oder ist dann halt auch, weiß nicht, Beweglichkeitstraining, Stabilathletik, ja, sowas auf dann jeden auch Fall. Noch wichtig?
Dafür sind ja die Pre-Tests auch wichtig, um zu sehen, wo hat der Athlet da seine Defizite und wie kann man den Athleten zum Zeitpunkt des Bikefittings aufs Rad setzen und was für Potenzial hätte er noch in der Zukunft, wenn er an seiner Beweglichkeit, Stabilität arbeitet. Weil wenn er eine aerodynamische Sitzposition einnimmt, die aber stabilitätstechnisch nicht halten kann, weil Muskulatur zumacht, weil er einfach die Flexibilität nicht herbringt, dann hilft da auch der schönste CDA nichts, wenn er dann, ich sag mal, Challenge Roth, zweite Runde nur Baseball fährt, weil er die Position nicht halten kann. Ja. Ganz klassisches Beispiel. Ne?
Ja. Ich habe gerade noch mal einen Blick geworfen auf die Themenliste, die es gab. Also wir haben über Bikefitting gesprochen. Aerodynamik ist eher sicherlich dann dein Ausflug nach Apeldoorn gewesen, auf die Bahn, wo du selber nochmal Proband gewesen bist.
Genau. Gut, den Workshop gab es da auch. Also der Maurice Clavel war auch dabei und der war Proband in einem Aero-Workshop, um eben ja trocken, ohne Radrennbahn, das Thema Aerodynamik und Bikefitting und Stabilität zu vermitteln.
Ja.
Und dann auch zur Diskussion anzuregen. Also es waren immer so Workshops mit dann, ja, ich glaube, es gab 5 Gruppen, das heißt 30 Leute plus die Leute, die dann den Workshop geleitet haben. Mhm. Und da kam dann halt schon spannende Diskussionen raus. Das heißt, nicht nur auf der Bahn, sondern auch im Workshop Richtung Aerodynamik mit dem Maurice auf dem Rad.
Ich finde, Maurice, wenn man den auf dem Rad sieht, der fährt so eine ganz krasse Sitzposition, unheimlich gestreckt.
Ja,
ganz Arme ganz lang nach vorne. Krass,
ja.
Und dann gibt es andere Athleten, die haben die Arme echt nah am Körper angewinkelt. Und kann man gar nicht sagen, die perfekte Sitzposition sieht so oder so aus. Ist auch das ein komplett individuelles Thema, oder? Also
ja,
wahrscheinlich
genau.
Ist für einen Maurice diese gestreckte Arme nach vorne Position die optimale.
Ja, zum aktuellen Zeitpunkt ist das seine Position, auch wo er sich wohlfühlt. Weil das Gefühl für den Athleten spielt natürlich auch eine Rolle. Also es ist nicht immer alles objektiv, wenn man im Bikefitting sagen könnte, das ist die perfekte Sitzposition und die ganze Menschheit muss so auf dem Rad sitzen, dann wäre ich arbeitslos. Ja? Weil Kniewinkel und Hüftwinkel schön und gut, aber es ist immer noch der Athlet, der auf dem Rad sitzt, wo man während des dynamischen Fittings eben Entscheidungen treffen muss und das macht es halt aus. Ja. Manche sitzen eher ein bisschen kompakter drauf, genau wie du sagst. Nicht so einen langen Armwinkel, aber der Maurice, der legt sich halt gerne extrem tief drauf und extrem lang drauf. Und da fühlt er sich wohl. Ja. Und deswegen wäre es halt auch vermessen zu sagen, hey, mach mal deine Extensions 10 cm kürzer, ja, wie manche andere rumfahren. Das Spannende ist, das haben wir auch Sonntag getestet. Also hat er einfach mal 10 cm kürzer gegriffen, hat er gesagt, ey, das fühlt sich so scheiße an.
Aha.
Ist aber vielleicht optisch ähnlich wie andere Leute rumfahren.
Ja, verstehe. Ja.
Also das ist dann auch total subjektiv. Ja?
Ja, das ist ganz interessant, weil ich weiß noch, damals, als ich so mein erstes Zeitfahrrad hatte oder bekommen habe, ich habe die Sitzposition versucht, so nachzubauen, wie Fares al-Sultan damals auf dem Rad saß. Also die Extensions eigentlich deutlich runtergeklappt, unter die Höhe vom Basebar eigentlich.
Ja.
Und habe versucht, irgendwie so drauf zu sitzen wie er, weil ich ihn halt cool fand und wollte das auch. Und habe dann erst so irgendwie im Laufe der Zeit auch meine Position gefunden, weil man dann halt auch merkt, okay, man kann manche Sachen einfach, kann ich gar nicht fahren. Also so wie jetzt jemand anderes drauf sitzt, das kann ich vielleicht gar nicht, weil mein Rücken zumacht oder die Schultern. Oder ich halte die Position vielleicht immer nur für maximal 5 Minuten und muss mich dann umsetzen.
Ja.
Gibt es, sagen wir mal, jemand bekommt sein erstes Zeitfahrrad. Gibt es irgendwie, ich sag mal, Faustregeln, bei denen man darauf achten sollte, wenn man es erstmal selbst einstellt? Oder führt der Weg tatsächlich erstmal von Anfang an nur über einen Bikefitter?
Das ist natürlich die ideale Situation, ja, neues Zeitfahrrad aus der Kiste raus, dann vielleicht einmal draufgehockt, einmal einen Block gefahren und dann idealerweise natürlich sofort ein dynamisches Bikefitting zu machen, ja. Weil sonst fährt man damit vielleicht ein halbes Jahr rum und der Sattel ist 3 cm zu hoch und man kriegt da wirklich orthopädische Probleme, ja, was auch ein Punkt sein kann. Natürlich kann man da viel selber rumprobieren, aber das, was man da über ein halbes Jahr selbst rumprobiert, kann man halt in der Regel schon durch einen 2-3 Stunden Bikefitting eliminieren. Ja.
Eigentlich mal rumgesponnen, also jetzt ein bisschen ab vom Thema, aber dann wäre es ja eigentlich cool, wenn ich ein Rad kaufen kann beim Händler irgendwo und in dem Kaufpreis oder ich kann direkt quasi ein Bikefitting mitkaufen. Das wäre doch das, was am meisten Sinn machen würde eigentlich.
Das gibt es auch, ja. Es gibt Radhändler, die verkaufen Räder und bieten dann gleichzeitig ein Bikefitting mit an.
Okay.
Die Frage ist, wie sehr ist der Händler Händler und wie sehr ist der Händler Bikefitter?
Ja,
also
genau.
Das heißt, eine gewisse Expertise muss da schon vorhanden sein. Es gibt Radhändler, die sagen, hier, da hast du das Rad und ja, Sattelhöhe schlägt dir schon ein.
Ja.
Und dann sagen die, das war jetzt das Bikefitting.
Ja, okay.
Also da muss man dann schon auch abwägen. Ne?
Ja.
Also es gibt natürlich Händler, die auch echt gute professionelle Bikefitter sind, ja, aber jetzt nicht jeder Händler.
Ja, ja, gut, wie das halt so ist in den ganzen Gebieten. Kurz abgedriftet, aber ich habe noch einen Punkt hier, Thema Leistungsdiagnostik.
Ja.
Das ist was, das finde ich als Athlet immer spannend, weil da kannst du meistens, wenn es den Experte erklärt, sofort irgendwie was erkennen und auch nachvollziehen. Also du machst eine Leistungsdiagnostik, hast deine unterschiedlichen Werte und dir kann jemand erklären, warum dein aktuelles Leistungsniveau halt ist, wie es ist, anhand dieser Werte. Das finde ich halt cool und einfach zu verstehen als Athlet.
Ja.
Was habt ihr da zum Thema Leistungsdiagnostik am Wochenende durchgenommen?
Es gab am Donnerstag vor dem ISCO schon einen Workshop mit dem Sebastian Weber, der ja früher Steps gegründet hat.
Mhm.
Und seit er Mitte 20 ist, da auf höchstem Niveau Leistungsdiagnostik technisch unterwegs ist. Der hat ja eine neue Firma gegründet, Insight heißt es, also eine Software für Leistungsdiagnostik und für Training. Und das ist ganz spannend, was die da machen. Also auf höchstwissenschaftlichem Niveau mit Messungen live draußen, Laktatbildungsrate und hin und her, ja, also alles, was jetzt mittlerweile so hippe Schlagworte sind, ja.
Mhm.
Und das ist total spannend, was da noch möglich ist. Also nicht nur Leistungsdiagnostik im Labor, sondern wirklich live Leistungsdiagnostik.
Das ist ja auch halt das, was man von Cameron Worth jetzt ein paar Mal gesehen hat,
ja,
oder?
Richtig.
Da gab es ja im Internet die Daten sozusagen.
Genau, und der hat auch mit dem zusammengearbeitet. Also das war jetzt auch ein Paradebeispiel davon, ja.
Okay.
Also die machen dann wirklich, die fahren halt dann draußen rum und machen dann live im quasi bei Renntempo kurz Stopp, Laktat abnehmen und weiterfahren und so weiter. Also da wirklich die exakten Punkte wirklich draußen live zu messen, weil so ein Stufentest im Labor ist schön und gut, aber je nachdem, welche Werte du da aufnimmst, ist es halt auch nur alles irgendwie grob geschätzt.
Ja, ja. Ist das massentauglich? Weil also für mich hört sich super aufwendig an. Ich meine, du musst eine geeignete Strecke haben, auf der du testen kannst.
Ja.
Du musst, der Diagnostiker muss mitfahren im Auto wahrscheinlich.
Ja, also das ist natürlich ein Riesenaufwand. Das ist jetzt aktuell noch nicht für jedermann.
Ja.
Ja. Ich sag mal, eine klassische Leistungsdiagnostik, du gehst irgendwo hin, fährst da dreiviertel Stunde Stufentest bis zur vollkommenen Ermüdung mit Atemgas und Laktat. Das ist ja aktuell so der Goldstandard für jedermann, sag ich mal.
Ja.
Und das wird sich vermutlich ändern in Zukunft. Also, dass da die Wissenschaft einfach noch viel weiter ist und die ganze Auswertung und die ganze Dateninterpretation da einfach trotzdem nochmal Schritte macht, ne?
Ja,
obwohl das eigentlich schon so als Standard festgelegt wurde oder sich so etabliert hat. Also die ganze Interpretation der Daten und die Datenerhebung und was man wirklich rausliest, das macht immer noch Schritte und das finde ich halt auch spannend.
Ja.
Auch wenn ich jetzt, merkt man vielleicht, wie ich darüber rede, ja nicht ganz so drin bin in dem Thema, begeistert mich es natürlich schon.
Ja. Vielleicht gerade deshalb, weißt du, ich meine, Thema Bikefitting ist vielleicht schon, bist du schon sehr weit in deinem Wissen. Thema Leistungsdiagnostik ist für dich vieles noch neu. Und natürlich sind die Sachen, die neu sind, immer noch, also nicht mehr interessant, das andere natürlich genauso interessant für dich, aber einfach dieses Ding, da ist noch mehr zu lernen für mich.
Und das finde ich fast noch dann geiler als jetzt nicht als Bikefitter oder als jemand, der Athleten optimiert, sondern spannender für mich als Athlet selber zu schauen, wo da die Reise hingeht, was man da wirklich noch rausmessen kann und optimieren kann, um sich selbst oder im Zusammenarbeit mit seinem Trainer da halt noch große Schritte zu machen. Das finde ich halt besonders spannend. Ja. Ich kriege von manchen Kunden auch die Anfrage, hey Lasse, du machst doch Bikefitting und so weiter, machst du auch Leistungsdiagnostiken?
Mhm.
Und da sage ich immer ganz klar, nein, man kann nicht alles gut machen.
Ja.
Und deswegen grenze ich mich da auch klar ab. Natürlich habe ich ein bisschen Wissen und Ahnung von den Sachen, aber man kann irgendwie nicht alles auf hohem Niveau tun.
Ja.
Und deswegen grenze ich mich da auch klar ab und sage, nee, Trainingsplanung mache ich nicht, Leistungsdiagnostiken mache ich nicht. Auch wenn ich selber halt viel Erfahrung damit habe und auch jetzt einen Trainerschein C habe, Triathlon, könnte ich bestimmt irgendwie jemandem Trainingspläne schreiben. Aber da geht halt auch wieder die Zeit halt weit drauf, der ich mich halt mit dem Bikefitting auseinersetzen kann.
Oder mit dem eigenen Training.
Mit dem eigenen Training. Eben, deswegen kann man sich da auch ein bisschen was sein eigenes Leistungsangebot da angeht, ein bisschen überfordern.
Ja, klar.
Und deswegen beschränke ich mich ganz klar auf das Bikefitting und die Technik, Radaufbauten und so weiter. Ja. Also das ist ja bei mir nach wie vor der Fokus.
Ja.
Aber habe halt auch ein schönes Netzwerk an Leuten, die Trainingspläne schreiben, die Leistungsdiagnostiken machen.
Und für sowas ist das Wochenende ja perfekt, weil da hast du quasi die Experten aus jedem Bereich, Experten Leistungsdiagnostik, Experten Trainingsplanung, Experten Physiotherapie, Experten Bikefitting. Und das ist natürlich auch dann wichtig, halt so dieses Event, sag ich mal, zu nutzen, um Netzwerk auszubauen.
Eben, das ist ein riesen Networking Messe quasi gewesen. Ja? Also was man da eben für Leute kennenlernt. Und auch wenn ich mich auf das Bikefitting fokussiere, ist es ja total wichtig, über den Tellerrand hinauszuschauen, was es da eben gibt, weil es sitzt hier am Rad ja nicht nur jemand, der ordentlich aufs Rad gesetzt werden will, sondern der eben alles andere auch braucht. Der hat Trainingspläne, der macht Leistungsdiagnostiken, der will danach noch laufen gehen, ja, wenn er vom Rad steigt. Und deswegen ist dieses gesamte ISCO, das gesamte Cycling Optimization, ja, ist eben ein Riesenfeld, und da ist das Bikefitting eben ein Thema von. Man muss aber das gesamte Thema, also das gesamte Optimieren im Blick haben, ja, damit es eben auch ein ganzheitliches Fitting wird, damit man nicht nur sagt, hier, du bist jetzt maximal Aero oder du bist maximal stabil, aber danach kannst du keinen Meter mehr laufen, ja, als Beispiel.
Wie groß ist bei dem ISCO Wochenende, bei den ganzen Leuten, die dabei sind, oder wie groß und wichtig ist das Thema Triathlon? Weil wenn ich überlege, der Age-Group-Triathlet, der Amateur-Triathlet, der betreibt den Sport halt als Hobby, aber extrem professionell. Also an was der alles denkt, du hast ja gerade aufgezählt, Trainingspläne, Leistungsdiagnostiken, Bike-Fitting, vielleicht noch ein Aerodynamik-Test auf der Bahn und alles Mögliche, obwohl er das nur als Hobby macht, in Anführungszeichen obwohl. Ist es dann für die Leute, die dann da sind, ist der Triathlet halt wichtig, weil es ein guter Kunde ist, weil der noch meistens viel Geld hat und bereit ist, das auszugeben für solche Themen? Oder ist der für die so interessant, weil er eben offen ist, solche ganzen Sachen auszuprobieren und mitzumachen?
Beides natürlich. Also der Triathlet an sich ist ja jetzt grundsätzlich eher solvent, ja. Und ist aber auch offen dafür. Also das finde ich spannend. Der gemeine Rennradfahrer, der nimmt sein Rennrad, geht Rennrad fahren, stellt es danach in die Ecke und geht duschen und das war's. Ja? Natürlich optimiert er da auch viel rum, aber der Triathlet ist, wie du sagst, viel offener, was der in seiner Freizeit an Zeit investiert, um sich und sein Material zu optimieren. Das ist oft die gleiche Zeit, die er auch fürs Training verwendet. Also das Ganze drumherum mit dem Material, ich meine, das geht ja beim Schwimmen los, dann Radfahren, Laufen, das ist ja nicht nur alles jetzt nur das Fitting oder so. Das ist ein riesen Fass, was da aufgemacht wird. Und da der Triathlet an sich ja auch relativ wenig Trainingszeit hat, weil er meistens ja in Vollzeit noch arbeitet, ist er natürlich offen dafür, wenn er jetzt durch besseres Material, durch eine andere Position, durch gezielteres Training, jetzt auch Leistungsdiagnostik oder Trainingsplanung, mit weniger Zeit an das gleiche Ziel kommt. Mit weniger Aufwand. Das ist halt schön, und der Triathlet an sich ist eben offen dafür, und deswegen macht es ja auch so viel Spaß, mit Triathleten daran zu arbeiten. Unabhängig davon sind Radfahrer natürlich auch offen dafür. Also klar, also man kann ja das prozentual schwer sagen, wie viel Prozent da jetzt Triathlon war auf der Messe und wie viel Prozent Rennrad. Weiß ich nicht, vielleicht 60-40, ja. Aber da sind viele, viele Nationaltrainer oder national beauftragte Bikefitting, jetzt US, Großbritannien, Neuseeland oder wie viele da alle waren, halt die Nationalmannschaften betreuen, auch im Radsport. Oder die World Tour, Pro Tour Radteams betreuen. Die sind halt natürlich dann nicht Triathlon fokussiert, sondern Aerodynamik in Bezug auf das reine Zeitfahren an sich. Und aber auch auf dem Rennrad. Also deswegen, da kommt halt eben alles zusammen. Also Triathlon ist dann halt schon, wenn man das jetzt global sieht, im Vergleich zu diesen World Tour Teams halt wieder irgendwo eine Nische, Trotzdem gibt es halt so viel zu optimieren, ja. Insbesondere auch, weil der Triathlet dann nachher noch laufen muss.
Ja, stimmt.
Das ist so ein riesen Gebiet, deswegen schwirrt einem da auch echt der Kopf nach so 2-3 Tagen Seminar. Du merkst es vielleicht, wie ich hier auch immer wieder abschweife in meiner eigenen Erzählung jetzt, ne? Weil das so viel Input ist. Und das Schwierigste für mich jetzt ist halt, das zu filtern. Was nehme ich da für mich raus jetzt für meine eigene Arbeit als Bikefitter? Und wo sage ich, da muss man auch die Kirche mal im Dorf lassen, da würde man jetzt dann einfach das Bikefitting überoptimieren. Wenn man jetzt, ich sag mal, eine Woche lang mit einem Athleten Zeit hat, kann man den natürlich zubomben mit Themen und mit Messtechnik, ja, um dann halt das letzte 0,1 Grad an Hüftwinkel raus zu optimieren. Das ist ja möglich, klar, aber da muss man das eben auch als Dienstleistung sehen. Was kann man in der Zeit, die der Athlet bei einem ist, und wo er ja auch Geld für bezahlt, wie kann man die Zeit am sinnvollsten nutzen.
Ja.
Und mit welchen neuen Erkenntnissen kann man die Zeit optimieren, dass man die für andere Sachen wieder verwenden kann. Also wie kann man das beste Bikefitting als Dienstleistung eben verpacken, als Paket. Ja. Das ist auch mitten ein großes Thema natürlich.
Ja. Jetzt hast du eigentlich schon meinen letzten Punkt gerade beantwortet.
Tut mir leid.
Der wäre nämlich gewesen, was ist so dein Fazit, was du aus dem Wochenende mitnimmst für dich? Aber du hast es schon gesagt, das muss ich erstmal noch ein bisschen sortieren.
Das muss ich setzen. Ich bin jetzt gerade, vor 2 Stunden aufgestanden, weil ich gestern nach 6 Stunden Autofahrt und kurz nach 11 im Bett war.
Ja, klar, deshalb.
Das muss ich jetzt alles setzen. Also,
ja. Es hört sich auch, ehrlich gesagt, extrem viel Input an.
Ja, total.
Aber vielleicht können wir die Frage ein bisschen drehen und quasi so den Abschluss, das zum Abschluss bringen. Was nimmst du als Athlet für dich mit? Weil als Bikefitter, da denkst du ja noch ein bisschen auch über deine Dienstleistung nach. Wie kannst du die Zeit optimal nutzen, die dir zur Verfügung steht, mit dem Kunden, in Anführungszeichen.
Ja.
Das ist ja häufig ein bisschen einfacher, wenn es um einen selber geht. Hast du da schon irgendwie so ein paar Ideen, was jetzt für dich besonders wichtig war und was du ausprobieren willst?
Ja, also Themen, die mir halt schon lange am Herzen liegen, ist eben Kurbellänge.
Mhm.
Weil, wie gesagt, ist ja kein Geheimnis, ich fahre immer noch mit 175 durch die Gegend, was jetzt bei meiner Körpergröße extrem lang ist. Aber ich fahre die...
Du bist 1,78.
1,78. Ja. Aber ich fahre die Kurbellänge seit ich Rad fahren kann eigentlich. Ich habe, mein erstes Rennrad mit 11, 12 Jahren hatte wahrscheinlich auch schon 175er Kurbel.
Mhm.
Und seitdem fahre ich 175er Kurbel. Gut, mein Ausflug in den Bahnradsport mit Steherrennen und so weiter, da bin ich dann schon mal 165, 170 gefahren, ist aber auch der ganzen anderen Position geschuldet und so weiter. Also da, gut, beim Steherrennen fährt man 130, 140er Trittfrequenz und die kannst du halt mit einer langen Kurbel gar nicht treten.
Ja,
also das als Beispiel. Also ich bin schon mal kürzere Kurbeln gefahren, aber noch nie am Rennrad und auch nie am Zeitfahrrad. Deswegen sträube ich mich da so ein bisschen vor, wie aber auch diese gesamte Expertenwelt, ne?
Ja.
Weil es halt so drin ist mit dieser langen Kurbel.
Ja, okay.
Aber das ist auf jeden Fall ein Thema für mich, was ich jetzt selber probieren will.
Mhm.
Ich überlege nochmal Pedalsysteme zu probieren. Ich fahre gerade Speedplay, ob ich da mal einfach aus Spaß im Winter jetzt mal Keo und Shimano nochmal probiere. Ich bin früher in meiner Radsportzeit Keo gefahren, also Lokeo. Überlege da jetzt mal wieder hinzuwechseln, weil es eben ganz spannende Pedalpowermeter auch gibt. Jetzt sei es Garmin oder CycleOps oder SRM hat mit Polar ein neues System rausgebracht, auch mit auf Keo-Basis. Und das ist halt eben mit Speedplay nicht möglich.
Ja.
So spannend Speedplay ist von der Einstellbarkeit und von der Bauhöhe, überlege ich halt, das zu probieren. Wenn es nicht besser und nicht gut funktioniert, dann werde ich nächstes Jahr auch wieder Speedplay fahren. Aber das sind halt so Sachen, die ich dann selber für mich ausprobiere. Das ist halt ja für mich auch spannend, dass ich eben beide Seiten sehe. Ich sehe hier die Kunden, die ich auf das Rad setze, also ja, Menschen auf Fahrräder setzen, ist dann mein Beruf.
Ja.
Und denen halt mein gesamtes Wissen innerhalb des Fittings bezogen auf ihre Problematik dann dazu vermitteln und denen eben zu helfen. Und gleichzeitig bin ich ja noch selber Triathlet. Ja?
Ja,
also ich glaube, es gibt nicht viele Bikefitter, die selber noch aktiv Sport auf hohem Age-Group-Niveau machen.
Ja.
Was wir angesprochen haben vorhin mit CDA und so weiter. Also ich bin
das da kommt ja nicht von ungefähr. Du bist ja nicht, du hast ja nicht einfach zufällig so einen guten CDA-Wert. Ich meine, da steckt ja auch mittlerweile jahrelange
Arbeit bei dir. Genau, richtig. Das ist ja auch ein jahrelanger Prozess, da so eine Position zu finden und sich zu erarbeiten. Die kriegt man ja nicht geschenkt. Genau wie du meinst, du hockst ja immer drauf, wie der Fahrer ist und dann wird alles gut.
Ja.
Ist ja nicht der Fall. Ne?
Schade.
Und deswegen ist es für mich ja auch ein Prozess. Und das sind immer so ganz kleine Stellschrauben. Macht man vielleicht wieder ein bisschen was an der Sattelhöhe, vielleicht auch nochmal 2-3 Millimeter runter, andere Kurbellänge. Und ja, das ist... Ja, man optimiert da so viel an sich selbst, ne? Aber ich bin ja auch selbst da mal in Münster bei Gebio meist und lasse mich dann da fitten von extern.
Ja.
Weil das ganze Wissen, was man da selber in seinem Kopf anhäuft, kann man sich natürlich dann auch selber kaputt optimieren. Ne?
Ja, klar.
Das ist aber auch wieder ein Problem. Deswegen für mich auch schwierig, das dann alles selber natürlich zu ordnen und zu sortieren.
Ja.
Und genau das, ne? 3 Tage lang Symposium, was ziehe ich da für mich selber wirklich raus? Ne? Und da muss man eben abwägen.
Ja,
klar. Was macht da Sinn? Was macht keinen Sinn für einen selber? Und genau, wie kann ich selber halt noch besser auf dem Rad sitzen und besser drauflaufen besonders? Das ist wahrscheinlich für mich das größte Thema, dass ich halt trotz meiner aggressiven Position und dem guten CDA nicht nur 5 Minuten auf dem Rad gewinnen und dann 15 Minuten beim Laufen verlieren, sondern da auch endlich mal einen soliden Marathon laufen kann. In Südafrika konnte ich dann schon einen soliden Halbmarathon laufen, immerhin bei derselben Position. Aber das habe ich auf die Länge noch nicht geschafft. Und gut, das zeigt dann eh das nächste Jahr, was ich da sportlich vorhabe. Da muss ich selber noch sortieren. Deswegen, genau, mein Kopf ist voll.
Ich merke schon,
Voll mit Ideen, was das Bike-Fitting für meine Athleten angeht, die zum Fitting kommen, was meine eigene Position angeht, was mein eigenes sportliches Jahr 2019 angeht. Und ja, aber das ist ja das Tolle, dass wir uns jetzt gerade ja Anfang November noch am Übergang von Off-Season zu wieder Trainingseinstieg befinden. Und das ist ja eigentlich die perfekte perfekte Situation, sich damit auseinanderzusetzen. Viele kommen im März, April zum Bikefitting, wenn draußen die Sonne scheint, dann ist aber die Basis auf dem Rad eigentlich schon passiert. Und dann an der Position rumzuarbeiten, ist natürlich wichtig, wenn akut Probleme da sind und wenn man noch kleine Schritte machen will. Aber ich sag mal, große Themen zu machen und die ganze Position über den Haufen zu werfen, empfiehlt sich auf jeden Fall im Winter. Also November, Dezember, Januar sollte für große Veränderungen die wichtigste Bikefitting-Zeit sein.
Lassen wir das doch einfach stehen als schönes Schlusswort und als heißen Tipp zum Schluss. Ich bin gespannt, was du mir auf den nächsten Trainingsfahrten dann noch so berichten wirst und was dann tatsächlich die Sachen sind, die bei dir hängen geblieben sind. Erstmal danke für die Zeit.
Ja, danke auch.
Klingt nach einem spannenden Wochenende und dann sprechen wir spätestens in 3 Jahren wieder nach dem nächsten ISCO.
Ja, 3 Jahre, 2 Jahre, je nachdem, wie sich das einpendelt. Und ich glaube, unsere nächste 5-stündige Radausfahrt, die geben uns die Themen auch nicht aus. Das merkst du jetzt ja auch schon nach dem Gespräch.
Ja, wahrscheinlich. Perfekt, danke dir.
Cool, danke auch.
Jo, das war's, wie man in Bayern sagen würde, oder? Sagt man das da? Ich weiß nicht, ich komme nicht von da unten. Ist mir eigentlich auch egal. Ich fand's richtig gut. Vielen Dank nochmal von mir, auch an Lasse, für die Infos, die du da rübergehauen hast. Mega interessant. Ich glaube, ein richtig guter Einstiegspunkt für jeden selbst, um sich mal damit zu beschäftigen, wann, wie, wo man vielleicht drüber nachdenkt, mal zum Bikefitting zu gehen oder sich mit seiner Radposition oder seinem Rad oder auch der Leistungsdiagnostik oder allem Pipapo drum und dran zu beschäftigen. Wenn beim einen oder anderen vielleicht noch Fragen offen geblieben sind oder sich Fragen aufgetan haben, dann haut sie uns einfach rüber per Mail an mail@pushing-limits.de oder einfach unter den Facebook-Post oder unter den Blogpost als Kommentar oder. Mir eigentlich ganz egal, irgendwo werdet ihr uns schon kriegen und wir werden diese Fragen dann versuchen zu beantworten. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und ansonsten, wenn es dir gefallen hat, lass uns doch gerne eine Bewertung auf iTunes da. Das würde uns nämlich sehr weiterhelfen. Oder auch einen Daumen hoch auf Soundcloud oder abonniere uns einfach auf Spotify oder eigentlich schau, dass du uns kriegst, da wo du uns brauchst. Wir sind überall zu finden. Und ich freue mich, dass du zugehört hast. Also vielen, vielen Dank und mach's gut. Ciao, ciao.